Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo, heute am 17. Oktober, der Tag, an dem eigentlich der historische Vertrag zur Unterschrift bereitliegen sollte, zum Austritt der Briten aus der Europäischen Union. 85% sollen fertig verhandelt sein, hat EU-Unterhändler Barnier erklärt. Die restlichen 15% sollen im November folgen, wenn es Lösungen gibt für die Nordirland-Fragen, die so schwierig sind wie der gordische Knoten, meint EU-Ratspräsident Donald Tusk.
It looks like a new version of the Gordian knot. Unfortunately, I can't see a new version of Alexander the Great.
Kein Alexander der Große in Sicht für Donald Tusk. Eine Anspielung auf die britische Premierministerin Theresa May, die auch heute wieder beim EU-Gipfel in Brüssel neue Vorschläge bringen soll, damit es doch noch etwas wird mit dem Abkommen. Aber genau das wollen auf der Insel viele Parteifeinde von Theresa May nicht. Die Hardliner bei den Tories setzen auf einen völligen Bruch mit der EU. Das ist wohl nicht mehrheitsfähig im Land und so wittert die oppositionelle Labour Party die Möglichkeit für einen Machtwechsel, auch wenn die Labour-Führung selbst für den EU-Austritt ist, obwohl die jüngere Basis ein zweites Referendum will, um den Exit vom Brexit einzuleiten. Ist das noch möglich? Unser London-Korrespondent Friedbert Meurer ist dieser Frage nachgegangen und er hat zunächst die publizistische Stimme der EU-Anhänger getroffen.
Matt Kelly blättert in der Zeitung, in seiner Zeitung. Kelly trägt einen dunklen Anzug und Krawatte und ist Chefredakteur des New European. Der neue Europäer ist eine noch junge Wochenzeitung, die genau eine Woche nach dem Brexit-Referendum Ende Juni 2016 aus der Taufe gehoben wurde. Matt Kelly ist 49 Jahre alt, ein erfahrener Blattmacher, der sein Handwerk bei der Tageszeitung Daily Mirror gelernt hat. Die Ausgabe kurz vor dem EU-Gipfel jetzt zeigt auf dem Titel eine einsame Theresa May. Die Schlagzeile lautet Endgame, Endspiel.
Die Titelstory hebt darauf ab, dass Theresa May keinen Handlungsspielraum mehr hat. Sie hat sich selbst in diese Lage gebracht, indem sie so viele rote Linien gezogen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie ihre Glaubwürdigkeit bewahren und auf lange Sicht Premierministerin bleiben kann.
Exit vom Brexit? Die EU-Anhänger bleiben kämpferisch.
Die Zeitung The New European richtet sich explizit an die 48%, die für den Verbleib in der EU gestimmt haben. Das Blatt hat eine aktuelle Auflage von 20.000. In einer Zeit, in der Zeitungen dicht gemacht oder ausgedünnt werden, ist das durchaus ein kleiner Erfolg. Matt Kelly blättert jetzt weiter auf Seite 4 und 5. Dort knöpft das Blatt sich Labour-Chef Jeremy Corbyn vor. Eine Karikatur zeigt den Labour-Vorsitzenden als bunten Rattenfänger, dem seine jungen Anhänger aber nicht mehr ganz so bereitwillig folgen mögen.
Er hat viele junge, gutgläubige Anhänger, die ihn als eine Art globalen Erlöser sehen. Aber die Karikatur zeigt auch, wie ihn Keir Starmer und John McDonnell an den Beinen zurückziehen. Die beiden kümmern sich um die Realität des Brexit und darum, wie Labour an die Macht kommen und für eine breite Wählerschaft attraktiv werden kann.
Starmer und McDonnell sind zwei führende Labour-Politiker. Der eine ist der Brexit-Sprecher der Partei, der andere der Schattenschatzkanzler, also der Gegenspieler des amtierenden Finanz- und Wirtschaftsministers. Die Wochenzeitung The New European ist also gleichermaßen kritisch gegenüber Theresa May und Jeremy Corbyn. Dann sagt Matt Kelly für einen Chefredakteur einer politischen Zeitung etwas ziemlich Überraschendes.
Ich mag es nicht, mit Politikern zu reden. Ich höre ihren Reden zu, aber ich muss sie nicht interviewen. Heutzutage kleben viele Politiker an ihrem Skript. Ich muss auch nicht zu Briefings gehen. Ich rede lieber mit Leuten, die die Dinge etwas anders sehen.
Matt Kelly, der Chefredakteur des New European, war weder beim Parteitag von Labour noch bei dem der Konservativen. Beides hat er sich erspart. Dabei kämpft seine Zeitung seit 2 Jahren dafür, dass die Briten noch einmal über den Austritt aus der EU abstimmen sollen. Und genau das war ein Hauptthema des Labour-Parteitags in Liverpool.
Exit vom Brexit? Die Labour-Party ist uneins.
Liverpool vor 3 Wochen. Der Parteitag von Labour. Vor dem Eingang schwenken Demonstranten blaue Europafahnen. Stephen Bray hat sich sogar ganz in eine EU-Fahne gewickelt und hält ein rotes Schild hoch mit der Frage: Brexit, ist es das wert?
Das größte Hindernis ist doch, dass Labour überhaupt keinen Widerstand leistet.
Eine andere Demonstrantin verteilt gelbe Sticker mit der Aufschrift Brexit-Blödsinn.
Wenn Jeremy Corbyn wirklich auf seine Partei hören würde, dann muss er die Möglichkeit eines zweiten Referendums einbeziehen, bei dem man für den Verbleib in der EU stimmen kann.
Eine junge Labour-Aktivistin in Liverpool trägt ein Superman-T-Shirt mit der Aufschrift Jeremy Corbyn. Die Jungen sind eigentlich die größten Anhänger von Corbyn, bejubeln ihn und feiern ihn auf Rockkonzerten. Diese junge Frau aber macht stutzig, warum Corbyn kein Anhänger der EU ist.
Warum stehen wir auf der gleichen Seite wie Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg?
In der EU-Frage gibt es zwischen Corbyn und seinen jungen Anhängern eine erkennbare Kluft. Um sie zu überbrücken, stieß Jeremy Corbyn widerwillig die Tür zu einem neuen Referendum einen Spalt weit auf, indem er es nicht ausschloss. Der Brexit-Sprecher der Partei, Keir Starmer, auf dem Parteitag.
Erst einmal entscheidet das Parlament. Aber wenn wir nicht anders aus der Sackgasse herauskommen, dann schließen wir eine Volksabstimmung nicht aus. Auch nicht die Option, dabei für den Verbleib in der EU zu stimmen.
Aber die wirklichen Ziele von Labour sind andere als den Brexit aufzuhalten, meint Sarah Hobold vom Europa-Institut der London School of Economics. Die Labour-Führung wolle kein neues Referendum.
Ich glaube schon, dass Labour gegen den Vertrag stimmen wird, den die Regierung mit Brüssel abschließen will. Sie glauben nicht daran, dass es dann gar keinen Deal gibt, wie es Theresa May androht. Labour wird aber dann Neuwahlen fordern und versprechen, man werde nach einem Wahlsieg Besseres aushandeln. Jeremy Corbyn verhält sich vage und vieldeutig.
Stephen Kinnock ist Labour-Abgeordneter im Unterhaus und sitzt in einem Café außerhalb des Parteitagsgeländes. Kinnock ist der Sohn von Neil Kinnock, der in den 80er Jahren Parteivorsitzender von Labour war. Neil Kinnock war eine Galionsfigur der Linken. Der Sohn ist eher in der Mitte verordnet. Stephen Kinnock war für Remain, also für den Verbleib in der EU. Jetzt kämpft er dafür, dass es zu einem gemäßigten Brexit kommt. Ihm wäre das Modell Norwegen am liebsten. Norwegen ist kein EU-Mitglied, aber ökonomisch eng mit der EU verbunden.
Ich bin für einen Brexit, bei dem wir Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum wären. Das würde das Problem mit der nordirischen Grenze lösen. Wir hätten künftig weitere sichere und stabile Handelsbeziehungen zur EU. Das könnte auch dem gesamten europäischen Projekt einen neuen Schub geben.
Labour-Abgeordneter Stephen Kinnock ist mit der früheren dänischen Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt verheiratet. Beide haben am Europakolleg in Brügge studiert und sich dort kennengelernt. Ohne diese alte europäische Institution gäbe es also ihre Beziehung nicht. Kein Wunder, dass sich Kinnock klar als Europäer fühlt, aber wie auch andere EU-Befürworter in Großbritannien sieht er die EU in einer Krise.
What Macron and Merkel should have been doing.
Macron und Merkel hätten sich für einen anderen Weg stark machen sollen. Sie hätten auf die britische Regierung zugehen und sagen können, schaut, ihr könnt das führende Land in einem äußeren Ring in der EU sein. Dazu könnten auch Polen, Ungarn, Tschechien und die skandinavischen Länder gehören. Das würden wir begrüßen. Aber die EU hat Angst davor, dass es ihr wie mit einem Kartenhaus ergeht. Sie ziehen eine Karte heraus und alles kracht zusammen.
Zu Hause in Wales, in seinem Wahlkreis, erzählt Kinnock, sind viele Labour-Wähler durchaus für den Brexit. Mehr als 50% der Waliser stimmten für Leave. Er selbst hält den Brexit für einen Fehler, warnt aber eindringlich davor, die Briten noch einmal abstimmen zu lassen.
Die Briten schauten schon vor dem Referendum verächtlich auf ihr Parlament herab. Wenn wir jetzt wieder eine Volksabstimmung ansetzen, weil wir 2 Jahre lang gefeilscht und nichts vorangebracht haben, dann gibt das der großen Politikverdrossenheit noch einmal einen enormen Schub.
Exit vom Brexit? Die Tories auf Konfrontationskurs.
Der Presse Saal im Internationalen Konferenzzentrum in Birmingham vor 2 Wochen. Hier berichten Hunderte von Journalisten aus aller Welt über den Parteitag der Konservativen. Gerade hat Boris Johnson im Saal geredet. Auch die Medienleute haben mindestens 1,5 Stunden lang angestanden, um einen der 1.400 Plätze im Saal zu ergattern.
This is the moment to Chuck Checkers.
Chuck Checkers, ruft Johnson und trifft die Stimmung in der Halle. Weg mit dem Checkers-Vorschlag der Premierministerin. Das Modell ist nach dem Landsitz der Premierministerin Checkers benannt, wo es vom Kabinett beschlossen wurde. Danach bleibt das Vereinigte Königreich beim Warenverkehr praktisch Mitglied im EU-Binnenmarkt. Bei Dienstleistungen, Kapitalfreiheit und freier Personenverkehr aber nicht. So würde der Warenfluss weiter ungehindert möglich sein. Alles andere wäre Gegenstand weiterer Verhandlungen. Die Brexiteers lehnen das ab. Auf keinen Fall soll sich das Vereinigte Königreich weiter an das Regelwerk der EU binden. Auch Brüssel sagt bislang nein, der Binnenmarkt sei unteilbar. Aber Boris Johnson wittert eine Falle.
Don't be fooled by the suggestion that the EU will ultimately reject these proposals.
Lasst euch nicht täuschen, die EU werde automatisch diese Vorschläge ablehnen.
Because what they want above all is to demonstrate to any other country that might dream of following suit.
Sie wollen allen Ländern demonstrieren, die davon träumen, uns zu folgen,
that you cannot leave the EU without suffering adverse political and economic consequences.
Ihr könnt nicht aus der EU heraus, ohne schmerzhafte Konsequenzen zu erleiden.
An einem der langen Tische im Pressesaal sitzt nach der Rede auch Charles Grant. Er leitet die Londoner Denkfabrik Center for European Reform. Gerade schreibt er eine Analyse für die Financial Times, nimmt sich aber trotzdem etwas Zeit, um zu erläutern, wie die Verhandlungen Theresa Mays mit der EU stehen.
On customs, I think we know what the compromise will be.
Es zeichnet sich ab, wie der Kompromiss bei den Zöllen aussehen könnte. Sie einigen sich auf einen langfristigen Plan. Ich nenne das die Super-Duper-Zollvereinbarung. Großbritannien bleibt danach, solange in der EU-Zollunion, bis eines Tages technologische Lösungen die unmittelbare Kontrolle der Waren durch Zöllner vor Ort überflüssig machen. London kann dann weiter ohne Zollformalitäten mit der EU Handel treiben und gleichzeitig eines Tages unabhängig von der EU eigene Handelsverträge abschließen. Irgendwann sagt dann die EU-Kommission, die Technologie funktioniert, wir können damit leben.
Es rumort aber darüber in der Regierung Theresa Mays, in der Fraktion der Konservativen sowieso. Ex-Außenminister Boris Johnson und Ex-Brexit-Minister David Davis sind schon aus Protest zurückgetreten. Weitere Rücktritte werden erwartet, denn der Zollplan kann dauern, Jahre. Genauso der Backstop. Das Wort Backstop ist zu einem zentralen Begriff in den Brexit-Verhandlungen geworden. Er meint eine Auffang- oder Notlösung für Nordirland. Nordirland könnte notfalls für eine Übergangszeit im Binnenmarkt verbleiben, wenn Großbritannien ihn verlassen hat. Es herrscht darüber helle Aufregung bei der DUP, der Partei der nordirischen Unionisten, also der Anhänger des Königreichs. Wenn im Unterhaus über den Kompromiss mit Brüssel abgestimmt wird, sofern er denn gelingt, könnte die DUP ihre Zustimmung verweigern und damit die Tolerierung der Regierung beenden. Charles Grant ist ein gefragter Mann. Gleich wird die BBC ihn als Experten interviewen, denn die Materie ist extrem kompliziert. Backstop, Checkers, EU-Rulebook, also EU-Regelwerk. Dem Briten schwirrt der Kopf vor lauter Fachbegriffen. Aber es geht um Fundamentales. Wie wird das Verhältnis des Königreichs zur EU nach dem Brexit sein? Eng assoziiert wie Norwegen oder lose wie zum Beispiel mit Kanada? Mit Kanada hat die EU zuletzt das Freihandelsabkommen CETA abgeschlossen. Dieses Modell schwebt Boris Johnson vor und Charles Grant zufolge auch dem Verhandlungsführer der EU, Michel Barnier.
Going for Canada means the breakup of the UK.
Das Modell Kanada würde das Vereinigte Königreich spalten. Das ist eine seltsame, unheilige Allianz zwischen Michel Barnier und Boris Johnson. Sie schieben beide Großbritannien in Richtung des Kanada-Modells. Sie verstehen aber die Konsequenzen nicht. Nur das Modell Checkers kann verhindern, dass es zu einer harten Grenze zwischen Nordirland und Irland oder in der irischen See kommt. Jeder andere Plan zieht eine harte Grenze nach.
Exit vom Brexit? Ein Hardliner mit EU-Liebe.
Zurück in London. Peter Lilly war 34 Jahre lang Abgeordneter im Unterhaus. Er lehnt beide Modelle ab, Chequers sowieso, aber auch Kanada. Beides dauert ihm zu lange und im Fall Chequers bleibt Großbritannien beim Warenverkehr im Binnenmarkt und damit Lilly zufolge abhängig von der EU. Peter Lilly, 75 Jahre alt, weißes Haar, gehörte schon immer zu den Hardlinern in der konservativen Fraktion. Dabei erzählte er, wie er seine Frau ausgerechnet beim Referendum für den Beitritt zur EU 1975 kennengelernt hatte. Sie sei damals sogar die Chefin einer regionalen Pro-Europa-Kampagne gewesen. Und auch ein Peter Lilly fand Europa damals gut.
I met her.
Meine Frau leitete in meiner Gegend die Bewegung Keep Britain in Europe. Sie hat mich für diese Bewegung rekrutiert und dann heirateten wir.
1990 wurde Peter Lilly Handelsminister unter Margaret Thatcher, dann Sozialminister unter John Major. Dann machte er sich daran, als Handelsminister den Beitritt Großbritanniens zum neu geschaffenen EU-Binnenmarkt vorzubereiten. Ausgerechnet der Mann, der Großbritannien in den EU-Binnenmarkt buxierte, will das Land jetzt wieder davon abkoppeln.
And I made lots of speeches, which exaggerated the amount of good it did. It did some good.
Ich hielt damals viele Reden, in denen ich den Binnenmarkt übertrieben angepriesen habe. Er hatte einige Vorteile, aber dann fing die Zentralisierung an. Es wurde alles uniform. Das ist zum Beispiel für unsere Finanzwelt ein Nachteil. It's
increasingly a disadvantage for Britain in industries like financial services.
Lilly begründet seine Ablehnung der EU gerade auch ökonomisch. Wenn Großbritannien erst einmal wieder alleine seine Handelsbeziehungen gestalten könne, gäbe das der Wirtschaft doch einen enormen Schub. Das sieht Theresa May offenkundig anders. Trotzdem sagt Lilly, wolle er nicht ihren Sturz.
I don't want to see a change in Prime Minister.
Ich will keinen neuen Premierminister.
You were to present me with an alternative candidate who was a mixture of General de Gaulle and Mrs. Thatcher.
Selbst wenn er eine Mischung aus General de Gaulle und Margaret Thatcher wäre. Die Wahl eines Nachfolgers würde stark polarisieren. Wer immer dann gewinnt, er wäre erheblich geschwächt.
Would mean that whoever was elected would be in a very weak position.
Peter Lilly findet, dass Theresa May schon viel zu viele Kompromisse eingegangen ist. Notfalls soll das Vereinigte Königreich die EU eben ohne einen Vertrag verlassen. Lilly findet es richtig, dass das Kabinett entsprechende Notfallpläne aufstellt. Apotheken sollen Vorräte an Medikamenten anlegen, Exporteure Zollformulare bereithalten, bei der Polizei gibt es Urlaubssperren für die Zeit. Eine Autobahn Richtung Kent wird zeitweise für Übungen gesperrt. Hier soll der LKW-Stau abgefangen werden, wenn der Hafen von Dover wegen Überlastung dicht sein sollte. Einen Überzeugungstäter wie Peter Lilly schreckt das alles nicht, auch wenn der 75-Jährige zum Schluss gesteht, sich damit nicht nur Freunde zu machen.
Zwei Freunde haben in Frankreich gleich neben uns auch ein Ferienhaus. Wenn ich sie sehe, rufe ich fröhlich Hello.
I get a very chilly response.
Aber seit dem Brexit reagieren sie ziemlich kühl darauf.
And that's sad.
Das ist leider traurig. Aber im Großen und Ganzen habe ich keine Freunde verloren.
But by and large I haven't lost friends.
Exit vom Brexit? Zweite Chance für Jüngere.
Der Verein der Auslandspresse hat zu einer Veranstaltung mit Gina Miller eingeladen. Gina Miller ist keine Politikerin, sondern eine erfolgreiche Managerin aus der City, der Londoner Finanzwelt. Sie wurde vor 2 Jahren berühmt, weil sie eine Klage beim Supreme Court, dem obersten Gerichtshof, durchsetzte, wonach das Parlament den Antrag auf Austritt aus der EU billigen musste. Nach dem Volksentscheid war das ein entscheidender Erfolg, um Unter- und Oberhaus wieder ins Spiel zu bringen.
I will be sleeping very late on Saturday.
Gina Miller lacht. Sie arbeitet ziemlich viel und freue sich, am Samstag ausschlafen zu können. Miller wurde während und nach dem Verfahren vor dem obersten Gerichtshof übel von der Boulevardpresse attackiert. Als Tochter indischer Einwanderer sind ihr rassistische Beleidigungen nicht fremd. Seit 2 Jahren aber braucht sie Personenschutz.
Seitdem ich mich mit dem Gerichtsprozess zu weit aus dem Fenster gelehnt habe, hat sich mein ganzes Leben verändert. Ich habe Bodyguards und gehe kaum noch aus. Mein Mann und ich überlegen uns genau, ob und in welches Theater wir gehen. Öffentliche Verkehrsmittel benutze ich nicht mehr. Wenn ich über Land fahre, muss ich die regionale Polizei vorher informieren, dass wir kommen. Eine Antiterroreinheit hat in meinem Garten Sicherheitstechnik installiert. Alles hat sich verändert.
Equipment from the terrorism squad that's buried around my house. Everything has changed.
Auch über 2 Jahre nach dem Brexit-Referendum sind die Briten tief gespalten. Den Umfragen zufolge ist das Land weiter in etwa 2 gleich große Lager geteilt. Gina Miller wird vorgeworfen, sie respektiere das Ergebnis des Volksentscheids nicht und sei Teil der Londoner Elite, die sich nicht mit der demokratisch getroffenen Entscheidung abfinden könne. Sie selbst hofft auf ein zweites Referendum oder auf Neuwahlen, die auch dazu führen könnten, dass der Brexit gestoppt wird.
I think we have a real generational gap on the attitude to Europe.
Es gibt zwischen den Generationen einen großen Unterschied, wie wir über Europa denken. Dass wir der EU damals beitraten, hatte ökonomische Gründe. Es ging nicht oder nur wenig um Frieden und Eintracht, es ging um Geld. Diese ältere Generation erinnert sich an das Empire und die Vergangenheit.
Empire and the past and a great relationship with the US. So it was a very different mindset. That is not the same with the young.
Die Jungen haben aber ein anderes Bewusstsein. Junge Briten empfinden sich als europäisch und britisch. Das ist für sie kein Unterschied. Sie wollen frei reisen, arbeiten und EU-Bürger sein.
Gina Miller glaubt nicht daran, dass Premierministerin Theresa May das Kunststück gelingen wird, erst eine Einigung mit Brüssel zu erzielen und dann auch noch eine Mehrheit im Unterhaus dafür zu finden. Millers Hoffnung lautet, wenn die britische Politik endgültig in der Sackgasse steckt, dann bleibt nur der Ausweg über ein zweites Referendum. Die meisten auf der Insel rechnen aber nicht damit, sondern gehen davon aus, dass irgendein Kompromiss oder eine Kompromissformel schon noch in letzter Minute gelingen wird. Das alles wird sich in dieser und in den nächsten Wochen entscheiden. Gina Miller jedenfalls will nicht aufgeben. Ihr Motto ist ein typisch britisches.
I will carry on debating and fighting this.
Also weiter diskutieren und kämpfen für ein zweites EU-Referendum im Königreich. Das wünscht sich die prominente Londoner Bankerin Gina Miller. Friedbert Meurer hat ihre und die anderen Positionen auf der Insel für uns eingefangen. Und was die Waliser, speziell die vielen Schafhirten dort durch den Brexit befürchten, das finden Sie auch im Podcast der Weltzeit. Hören Sie mal rein, das hatten wir vor einigen Wochen schon. Danke fürs Zuhören, sagt hier André Zanto.